Euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ja, es ist irgendwie seltsam, dass dieses Loch hier vorne geblieben ist. Ich war ja gespannt, ob der Eberhard das schaffen wird. Aber ich möchte euch bitten, für den heutigen Predigttext, aus dem ersten Johannesbrief im vierten Kapitel aufzustehen. 1. Johannes 4, die Verse 16 bis 21. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Darin ist unter uns die Liebe vollendet, dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben. Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe, und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm: Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Herr Jesus, du hast uns dieses Gebot gegeben, den anderen zu lieben. Wir möchten dich loben und preisen, dass du uns erst vorgemacht hast, wie das geht, dass du alle Grundlagen dafür gelegt hast und dass du auch heute noch in uns diese Liebe wirkst. Dank sei dir, dass du unser Gott bist. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Manchmal im Leben ist es ja dran, Bilanz zu ziehen. Bei mir ist so ein Alter, wo so mancher Bilanz zieht. Keine Angst, ich bin nicht in der Midlife-Crisis. Das nicht. Sondern ich sehe das, ich meine das ganz, ganz positiv, dass man irgendwo in seinem Leben Bilanz zieht. Und der Maßstab, ein wesentlicher Maßstab, steht hier in diesem Text. Da ist die Rede davon, dass man den Bruder, den Nächsten, lieben soll. Und dass das der Maßstab ist, ob eigentlich auch die Beziehung zu Gott stimmt. Und so ist das eine Zeit, wo mir immer wieder durch den Kopf geht, wie sieht es denn mit der Liebe zu meiner Frau aus? Da fängt es an. Wie sieht es mit der Liebe aus in den vergangenen gut 20 Jahren, als wir unsere Kinder herangezogen haben? Der Jüngste ist jetzt 20. Habe ich meinen Kindern genug Liebe gegeben? Da könnte man verzweifeln und tatsächlich die Midlife-Crisis bekommen bei so Fragen. Habe ich euch, den Geschwistern, genug Liebe gezeigt in den 15 Jahren, gut 14 Jahren, die ich jetzt hier in dieser Gemeinde bin, und so weiter. Und wenn du diese Bilanz ziehst, dann kannst du dich eigentlich nur flüchten auf diesen Text und hin zu Gott, der die Liebe ist. Und deshalb finde ich diesen Text einfach tröstlich. Tröstlich. Gott ist vollkommene Liebe und möchte das in unserem Leben bewirken. Er tut, er liebt. Möchte uns in einige dieser Punkte hineinnehmen. Muss sagen, ich habe mit dem Text sehr gerungen und ich habe nicht den Eindruck, dass ich mit dem Text im Verstehen überhaupt fertig bin. Geschweige denn im Ausleben natürlich. Ein erster Punkt habe ich überschrieben, die vollkommene Gottesliebe annehmen und nicht ablehnen. Die vollkommene Gottesliebe annehmen und nicht ablehnen. Vers 16 beginnt damit: Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Da habe ich mich gefragt, habe ich diese Gottesliebe wirklich im Vertrauen auf ihn angenommen? Wie zeigt sich das, wenn ich die Liebe Gottes angenommen habe? Wir werden im Text noch manches davon hören. Aber wenn ich diese Liebe, so wie es hier steht, wirklich erkannt habe, in einer gewissen Tiefe erkannt habe und dann auf mein Leben angenommen habe, dann müsste das mein Leben eigentlich völlig auf den Kopf gestellt haben, aber so, dass das, was oben hingehört, endlich oben ist und das, was unten gehört, endlich unten ist. Dass wirklich ein tiefer Friede im Leben einzieht und Liebe lebbar wird. Man kann diese Liebe Gottes annehmen, steht hier. Man kann sie aber auch ablehnen. Ablehnen. Wenn ihr Menschen von Jesus erzählt, dann wünscht man sich, dass sie diesen Herrn akzeptieren, für sich annehmen. Wie kann es eigentlich sein, dass ein Mensch seine Liebe, seine Gottesliebe, eine vollkommene Liebe ablehnt? Das ist doch unfassbar, oder? Und doch ist es das, was immer wieder geschieht, dass jemand sagt, nein, will ich nicht. Ich will noch nicht mal von Gott geliebt sein. Ich brauche Gott nicht, es gibt ihn nicht und was dann so alles kommt. Aber erleben wir das nicht auch zwischenmenschlich, dass man einem Menschen Liebe zeigen will und er sagt, nein. Da muss man sich nicht wundern, dass bei diesem Gott, so wie es hier steht, den man nicht sieht, es Menschen gibt, die sagen, ich möchte die Liebe Gottes nicht. Das ist oft nicht die Formulierung, dessen bin ich mir bewusst, aber es ist das Faktum. Wenn ein Mensch Gott ablehnt, dann lehnt er eigentlich ab, dass Gott ihn liebt. Völlig unfassbar und doch ständige Realität. Ein erster Gedanke zu diesem Text. Was die betrifft, die Gott noch nicht angenommen haben. Wie ist es denn mit uns? Wie ist es mit mir? Ich habe mich gefragt, ob ich diese Liebe Gottes wirklich schon, so wie es hier heißt, gläubig angenommen habe. Was müsste denn dann passieren? Wenn in Römer 5, Vers 5 steht, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in mein Herz ausgegossen ist, dann müsste das doch überfließen. Dann müsstet ihr doch jetzt so richtig im Strom der Liebe Gottes sein, oder? Wenn ihr einem Christen begegnet. Gläubig annehmen. Ein zweiter Punkt. Gott ist die Liebe. Zweiter Teil von Vers 16. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Gott ist die Liebe. In der Vorbereitung habe ich gedacht, da habe ich doch schon mal drüber gepredigt vor kurzem, oder? Das ist doch noch gar nicht lang her. Aber dann habe ich gemerkt, ja, das kannst du selber gar nicht oft genug hören und erleben. Und das kannst du auch gar nicht oft genug sagen. Das ist das, was ein Leben durchziehen kann, was ein Leben prägen kann. Diese unfassbare Liebe Gottes. Gott ist die Liebe. Es ist manchmal so, wie jetzt zum Beispiel mit der Geschichte auf den Philippinen war es, oder? Ja, Philippinen. Wenn so etwas Schlimmes passiert, dieser grausige Sturm, dass dann sofort die Frage kommt, könnt ihr auch zurzeit in x Internetforen lesen, wo war eigentlich Gott? Wie kann ein Gott, der die Menschen liebt, wie kann ein Gott, der die Liebe ist, so etwas zulassen? Verträgt sich denn das? Ein liebender Gott auf der einen Seite und dieses Elend auf der anderen Seite. Und dann soll es auch noch ein allmächtiger Gott sein. Ja, aber wenn dieser allmächtige Gott Menschen so sehr liebt, wie kann er dann so etwas zulassen? Aber auch im eigenen Leben ist doch manchmal so, bei dem, was passiert, dass du dich fragst, also im Moment spüre ich die Liebe Gottes nicht gerade hautnah. Wie kann ein liebender Gott so handeln? Das ist auf der einen Seite eine ganz, ganz berechtigte Frage. Eine Frage, die auch sehr in die Tiefe geht. Und eigentlich ist es die falsche Frage, oder? Eigentlich ist es die falsche Frage. Wenn du diese Gotteszusage hast, ich bin Liebe, und wenn Gott diese Liebe gezeigt hat, am höchsten, indem er seinen Sohn ans Kreuz hat gehen lassen, dann wird diese Frage, dann verliert diese Frage ihre Macht. Ihre Macht, die wirklich lähmend sein kann. Gott ist die Liebe, verlangt Vertrauen. Das, was wir eben gehört haben, gläubig annehmen. Wir haben keine Zusage Gottes, und das ist etwas, was mir ganz, ganz schwer fällt. Wir haben keine Zusage Gottes, dass wir Gott immer verstehen werden. Aber wir fordern sie manchmal ein. Im Großen, so wie bei den Philippinen, als könnten wir das Wirken Gottes in dieser Welt wirklich einschätzen oder gar verurteilen, was man da ja tut. Oder auch im Kleinen, im eigenen Leben. Gott ist die Liebe. Muss Gott eigentlich dann eingreifen, wenn ein Mensch sich das vorstellt? Also ich, in meinem Leben, erwarte das als: Herr, du bist doch die Liebe, du hast jetzt ganz genau so zu handeln. Ist Gott Liebe, wenn er anders handelt, als ich es erwarte, oder wenn er nicht handelt, wie ich es möchte? Ein dritter Punkt. Die vollkommene Liebe Gottes vertreibt Furcht. Die Liebe Gottes vertreibt die Furcht. Vers 17 und 18. Darin ist unter uns die Liebe vollendet, dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben. Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe, und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet. Es geht um den Tag des Gerichts. Wie stellt ihr euch denn vor, den Tag des Gerichts? Für euch persönlich. Voll Zuversicht, weil das steht hier. Ganz zuversichtlich trete ich vor Gott hin und sage, ja, was sage ich dann? Ich finde das so einen wunderbaren Text, gerade was den Tag des Gerichts angeht. Das ist die Zusage: Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann kannst du ganz zuversichtlich dahin treten. Warum? Weil du musst nicht aufzählen, was du geleistet hast. Du musst nicht aufzählen, wie gut du warst. Du musst nicht betonen, dass die anderen noch schlechter waren. Du musst nicht sagen, ich war doch gar nicht so schlecht. Du musst nicht sagen, ich habe mich angestrengt. All das nicht. Sondern so wie es hier heißt, in 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Da geht es nicht um ein Hoffen, nicht um ein Bangen, da geht es um ein Wissen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann kannst du zuversichtlich vor Gott reden. Ich kann euch nicht sagen, wie ich das machen sollte, eigentlich. Außer wenn es wirklich stimmt, was hier steht. Jesus Christus ist für Sünder gestorben. Ausrufezeichen. Amen. Weil mit was sollten wir denn vor Gott reden? Und wie sollte denn die Furcht aus dem Leben weichen, ob es in den Himmel reicht oder ob es in den Himmel nicht reicht? Wie sollten wir im Gericht bestehen? Diese Furcht, die kenne ich von kleinst auf. Diese Furcht. Als ich wahrscheinlich 4, 5 Jahre diese Größenordnung war, kann ich mich noch erinnern, dass ich nachts in völliger Panik und Auflösung aufgewacht bin. Reicht es mir in den Himmel? Reicht es mir in den Himmel? Das ist die Furcht, von der hier die Rede ist. Ja. Und damals wusste ich noch nicht, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Und wie wärst du dann, wie ist dieser Furcht los? Und dann geht diese Furcht weiter durchs Leben, bis man Jesus begegnet. Und bis man erkennt, Herr, du bist für mich gestorben. Das ist doch wunderbar. Das ist doch frohe Botschaft. Diese Furcht ist überflüssig. Es gibt durchaus berechtigte Furcht, ja. Nämlich, wenn du Jesus nicht als deinen Herrn und Heiland in dein Leben aufgenommen hast. Und wenn du mit diesem Jesus nicht wirklich ernst gemacht hast. Anders ausgedrückt, mit dem, was wir anfangs hatten, wenn du diese große Liebe Gottes abgelehnt hast. Dann ist Furcht sogar gut, denn dann musst du handeln. Unbedingt handeln. Dann brauchst du Jesus, ja. Aber was für eine Wohltat, wenn diese Furcht gewichen ist. Und ich glaube, dass wir genau diese Zusage in unserem Leben immer wieder brauchen werden. Dann, wenn nämlich Zweifel kommen, bin ich wirklich ein Kind Gottes. Wenn mein Leben immer so glatt verlaufen würde, mein geistliches Leben mit Jesus, wenn die Liebe ständig von mir strömen würde, dann könnte ich ja sicher sein, okay, ich bin ein Kind Gottes, ich lebe das aus, wunderbar. Aber dann findet ja der Feind doch immer wieder Angriffspunkte an uns und sagt uns, guck mal, da stimmt's nicht und da ist etwas. Und dann kommen die Zweifel. Und wenn es ganz schlecht läuft, dann kommt irgendwann tatsächlich diese tiefe Furcht, reicht es mir in den Himmel? Ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber mich hat es beeindruckt, dass selbst bei großen Gottesmännern auf dem Sterbebett plötzlich Zweifel kommen. Bei Evangelisten, die Tausende in den Himmel gebracht haben, salopp gesagt. Zweifel, reicht's denn für mich? Ich muss an Adolf Schlatter denken. Der ist wahrscheinlich einigen ein Begriff. Adolf Schlatter, so erste Hälfte vom 20. Jahrhundert hat er gewirkt. Adolf Schlatter hat genau diese Zweifel auf dem Totenbett gehabt. Komme ich in den Himmel? Und dann war ein, jetzt hätte ich fast gesagt, ein armer Student bei ihm. Aber im Vergleich zum großen Professor Schlatter bist du als Student ein ziemlich armer Tropf. Und ausgerechnet dieser Student hat Schlatter auf dem Totenbett trösten sollen. Was sagst du dann dem großen Schlatter auf dem Sterbebett? Und er hat irgendwie vorgebracht, Jesus Christus ist für Sünder gestorben. Und Schlatter hat gesagt, Amen. Das ist der Trost, ja? Christus ist für uns gestorben und die Furcht weicht. Es steht geschrieben, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Hier ist ein kleines Sätzchen, über das ich länger nachgedacht habe, in Vers 17. Darin ist unter uns die Liebe vollendet, dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben. Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. So wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Ich versuche das mal zu verstehen. Ich bin nicht sicher, ob ich es ganz treffe. Aber mit er ist meines Erachtens hier Jesus gemeint. So wie er in dieser Welt war und so wie er in dieser Welt unter anderem auch Furcht erlebt hat, so sind wir heute in dieser Welt. Jesus sagt, Johannes 17, ich bitte nicht für euch, Jesus betet er ja zu seinem Vater im Himmel, ich bitte nicht den Vater, dass er euch aus dieser Welt herausnimmt, sondern dass er euch in dieser Welt bewahrt. Und damit sind natürlich ganz besonders Situationen gemeint, wo wir auch in Furcht sind. Sowohl was die Furcht vor dem Verlorensein angeht, aber ich glaube, wir können das sehr weit ausdehnen. Furcht gibt es auf die unterschiedlichsten Art und Weise. Und das hat uns unser Herr Jesus vorgelebt. Da heißt es, in Gethsemane, da möchte ich gerade hin, im Garten Gethsemane, da erleben wir richtig Jesus in Angst. Markus 14, Jesus nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit sich, da ergreift ihn Furcht und Angst. Und er sagt zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder, betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach, aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Was für eine Angst. Das heißt im Paralleltext in Lukas, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde fiel. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Es soll medizinisch gehen, habe ich gelesen. Ich kann mir es trotzdem nicht vorstellen. Aber was für eine tiefe Furcht hat unseren Herrn hier in Gethsemane ergriffen? Selbst körperlich, was für Reaktion. Jesus hat tiefste Furcht erlebt. Er ging hier ganz, ganz runter. Ich habe uns aber eben die Lösung noch nicht gelesen, oder? Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das in Anführungszeichen Erfolgsrezept, was uns Jesus hier aufzeigt am eigenen Leib, das ist, dass wir in dieser tiefen Furcht eine gewisse Gottesferne auch erleben und dass wir zurück müssen zu Gott und zurück müssen in die Hände Gottes und den Willen Gottes. Furcht hat ein Stück weit auch immer mit eigenem Weg und eigenem Willen zu tun. Das ist das, was ich hier von Jesus lernen möchte. Wir hatten eingangs die Liebe Gottes gläubig annehmen, im Vertrauen auf Gott mich in die Hände Gottes geben. Eigentlich würde man sagen, es gibt doch nichts Leichteres und Schöneres, oder? Aber wenn es selbst unseren Herrn Jesus so gepackt hat, wie sollte es mit uns anders sein? Kurz vorher eine andere Lektion von Jesus, Johannes 16, Vers 32, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, die Stunde kommt und sie ist schon da, in der ihr versprengt werdet, also verstreut werdet, auseinandergehen werdet. Jeder in sein Haus und ihr werdet mich allein lassen. Was hätte der Petrus gesagt, wäre er hier zu Wort gekommen? Also ganz sicher nicht, Herr. Wir lassen dich doch nicht allein. Jesus weiß ganz genau, was kommt. Dass sie alle davonlaufen werden. Und am Kreuz ist dann noch ein einziger der Jünger, der erwähnt wird, nämlich der Johannes, der Jünger, den Jesus liebt. Der ein einziger ist noch da, in der allerschwersten Stunde. Und hier in Gethsemane, wo wir eben waren, da nimmt er eigentlich drei mit, um genau das zu vermeiden, nämlich in so tiefer Furcht ergriffen zu werden, alleingelassen zu werden, und die schlafen ein. Kennst du das? Dass du wirklich von allen Menschen verlassen bist oder zumindest verlassen scheinst. Da kann einem wirklich Furcht packen, ja? Und dann sagt Jesus hier weiter, Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Ich habe das einmal sehr drastisch erlebt auf einem Flug von Ankara nach Hause. Ich hatte mich schon gewundert, dass so wenig Menschen am Flughafen sind. Ich habe dann mit meiner Frau noch von Ankara aus telefoniert. Sie hat gemeint, die Flughäfen in Deutschland sind langsam einer nach dem anderen geschlossen, wegen Orkan. Und letztendlich sind in diese große Maschine ungefähr 20 Menschen eingestiegen. Wollte irgendwie keiner noch mit Turkish Airlines nach Hause fliegen, aber ich wollte. Man wurde dann schön verteilt im Flugzeug, dass nicht alle 20 auf einer Gruppe sitzen. Neben mir saß eine türkische Dame. Und dann gingen die Schreie im Flugzeug los während dem Flug. Es war ein interessanter Flug, ja. Angstschreie. Die Dame neben mir hat meine Hand gepackt. Ich bin froh, dass noch was an der Hand dran ist. Also wirklich, sie hat sich festgeklammert. Eine Todesangst bei vielen. Und da habe ich genau das erlebt, was hier steht. Was Jesus sagt. Aber ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir. Wenn du eigentlich von allen Menschen und menschlicher Hilfe los bist, wenn da nichts mehr geht, weil ich konnte auch nicht auf den Pilot vertrauen, weil der hat gehofft, dass er ankommt wahrscheinlich, dann erlebst du hautnah, was es heißt, ich bin nicht allein, der Vater ist da. Und das wünsche ich uns jedem, nicht den Orkanflug, aber das Erleben Gottes in der Not. Und dann wird das Realität, was hier steht. Ich bin nicht allein. Und wenn mich alle Menschen verlassen und wenn die Umstände noch so sind, ich bin ein Kind Gottes und ich bin nicht allein. Das Ganze hat sehr viel mit Vater-Kind-Verhältnis zu tun. Hat sehr, sehr viel mit Vater-Kind Verhältnis tun. Es heißt in Römer 8, Vers 15, ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, der Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater. Hat man vor einem Vater eigentlich Angst? Kann passieren. Vielleicht kennt ihr auch Situationen, dass man Angst hat, dass der Vater da ist oder nach Hause kommt. Habe ich leider auch erleben müssen. Das ist nicht das, was hier gemeint ist, sondern der vollkommene Vater im Himmel ist ein Vater, vor dem du keine Angst haben brauchst, sondern zu dem du wirkliches Vertrauen haben kannst. Der ist so in dem so ganz anders, als ich als Vater sein kann. Er ist einfach viel, viel größer. Und zu so einem Vater, der es einfach gut meint, zu so einem Vater, der den Überblick hat, zu so einem Vater, der einfach größer und stärker ist und die Sachen im Griff hat, zu so einem Vater kann ich Vertrauen haben und da kann und muss die Furcht weichen. Das ist so viel mehr, als ein himmlischer Vater sein kann. Und dieser Vater, der zeigt seine Liebe immer und immer wieder. Auch das ist eine Lektion, die durchs Leben geht. Er zeigt seine Liebe immer und immer wieder. Das ist erfahrbar, lebbar. Ich habe mich auch gefragt, bei Furcht, gibt es vielleicht Furcht die vor Gott, die berechtigt ist? Da ist zum einen Ehrfurcht vor dem heiligen Gott und seiner Größe, vor seiner Heiligkeit. ein Thema, was immer wieder vorkommt. Da heißt es zum Beispiel über Mose damals am Berg Sinai, als das Volk Gott nicht begegnen sollte, weil dieser Gott so groß ist. Ja, so furchtbar war die Erscheinung Gottes, dass Mose rief, ich bin voll Angst und Schrecken. Und in Lukas 5, da heißt es, bei einem wunderbaren Fischfang, sie kamen und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Also ein Schrecken und eine Furcht vor dem heiligen Gott, die ist nicht nur berechtigt, die ist notwendig. Ja, und bitte spiel das nicht gegeneinander aus. Wenn hier steht, keine Furcht, ja, aber das muss in die richtige Ordnung kommen. Und es gibt noch eine andere Furcht gegenüber Gott, die wir bitte nicht abschaffen. Und das ist das, was die Bibel Gottesfurcht nennt. Gottesfurcht. 2. Korinther Kapitel 7. Reinigen wir uns also von aller Unreinheit des Leibes und des Geistes und streben wir in Gottesfurcht nach vollkommener Heiligung. Ja. Oder ein Vers, den ich sehr mag, in Sprüche 1, Vers 7. Gottesfurcht ist Anfang der Erkenntnis. Ja, du wirst nur dann wirklich erkennen, was in diesem Leben wichtig ist, wenn du Gottesfurcht hast. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott, der alles geschaffen hat, der alles in seinen Händen hat und der uns so sehr liebt. Ohne das geht es nicht. Und sogar der Geist des Herrn, Jesaja 11, wird als ein Geist der Gottesfurcht bezeichnet. Kommen wir zum Schluss. Diese vollkommene Liebe kann nicht theoretisch bleiben. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm. Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Da muss man eigentlich bei dem Text gar nicht viel erklären, oder? Das spricht für sich. Wir müssen jetzt einfach loslegen von dem, was hier steht. Wir müssen doch nur den anderen lieben. Wir müssen das tun. Wir können uns überlegen, wie es in der Bibel heißt, was dient eigentlich dem anderen. Wir haben die Chance, von diesem Greisen um mich selbst wegzukommen. Was für eine Botschaft. Wisst ihr was? Ich bin froh, dass wir damit nie zu Ende kommen, mit dieser Lebensaufgabe. Das ist auch nichts, wo man ständig drüber reflektieren muss. Außer, wenn es überhaupt nicht klappt. Das ist etwas, was ausgelebt werden will. Und wenn man den Eindruck hat, dass das mit der Liebe zum anderen überhaupt nicht klappt, dann muss ich der Sache auf den Grund gehen. Woran liegt es denn? Habe ich vielleicht die Liebe Gottes noch nicht wirklich erkannt? So fing unser Text an. Die Liebe Gottes erkannt haben. Habe ich diese Liebe vielleicht noch nicht wirklich für mich angenommen? Ist ja ein großer Unterschied, ob ich etwas nur intellektuell erkenne, hier im Kopf habe, oder ob ich es wirklich auf mein Leben beziehe. Habe ich diese Liebe Gottes wirklich schon hautnah auch erfahren in meinem Leben? Und dann legen wir los. Es ist ganz erstaunlich, was alles möglich ist, wenn erst einmal die Furcht besiegt ist. Die Furcht vor Gott, etwas leisten zu müssen. Wenn die weg ist, da ist der Rücken so frei. Es ist aber auch die Furcht, eine Furcht, die besiegt werden muss, ich komme selbst zu kurz. Kennst du diese Furcht? Ich komme selbst zu kurz. Ich gebe Liebe und Liebe und Liebe und mich sieht keiner. Wie ist das denn mit der Furcht vor anderen Menschen, die so anders sind? Wie soll ich mich denn auf jemanden einlassen, der so anders ist? Wie ist es mit der Furcht, falsch verstanden zu werden, selbst in meiner Liebesäußerung? Und wie ist es mit der Furcht, zu wenig zu lieben? Furcht, Furcht, Furcht. Hier in diesem Text steht, dass Gottes Liebe diese Furcht austreibt. Amen. Ich möchte sehr gern mit euch beten. Wenn ihr aufsteht, bitte, nach Möglichkeit, dass wir miteinander eine Gebetsgemeinschaft haben. Ich mache den Abschluss.